heute unterwegs in St. Pölten, der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Hintergrund ist die baldige Eröffnung der sanierten ehemaligen Synagoge St. Pölten. Meine Wegbegleiterinnen sind Julia Engelmeier und Bettina Kerl. Sie sind beide am Niederösterreichischen Landestheater tätig. Wir machen uns eben auf Spuren jüdischer Geschichte hier in St. Pölten und beide Damen werden uns da jeweils Informationen geben und sie werden auch Texte hören. Frau Engelmeier, ich darf mit Ihnen beginnen. Wie ist denn dieses Programm entstanden?
Ich bin Dramaturgin am Landestheater, meine Kollegin Bettina Kerl ist Schauspielerin und wir haben uns gemeinsam im Rahmen der Programmschiene Erinnerungsbüro entschlossen, uns auf die Spuren des jüdischen Lebens in St. Pölten zu machen. Wir haben viele Gespräche geführt, unter anderem mit der Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Martha Keil, und mit dem Stadtarchivar Thomas Pulle. Und dann gemeinsam diesen Spaziergang zusammengestellt. Seit 4 Jahren veranstalten wir den Spaziergang mehrmals im Jahr.
Frau Gerl, und Sie werden uns sozusagen mit Texten begleiten?
Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel Originalmaterial, O-Töne. Es gibt einiges an Briefen und Aufzeichnungen. Im Grunde, was es gibt, hat uns Martha Keil zur Verfügung gestellt. Oder wir haben auch die Bücher von Christoph Lind konsultiert, die er geschrieben hat über das jüdische Leben in St. Pölten. Und viel von dem, was es überhaupt gibt, haben wir jetzt sozusagen in den Stadtspaziergang auch eingearbeitet. Also wenn Sie meine Stimme hören, dann sind es eigentlich immer O-Töne.
Vielleicht noch als Hintergrund, die Generalsanierung und Neuaufstellung der ehemaligen Synagoge St. Pölten ist als modernes Kultur- und Ausstellungszentrum ein gemeinsames, zu gleichen Teilen finanziertes Projekt von Bund, Land und Stadt. Frau Engelmeier, was gibt es denn hier zum Ort zu sagen? Wir sehen hier diese Synagoge, die sozusagen jetzt wieder erstrahlt, aber lange Zeit war das ganz anders.
Die Synagoge ist natürlich das bauliche Zentrum des jüdischen Lebens in St. Pölten gewesen. Erste Dokumente über jüdisches Leben in Niederösterreich gibt es aus ungefähr der Zeit um 1300. Aber wie überall in Europa waren Jüdinnen und Juden auch in Niederösterreich von Pogromen, von Berufsverboten, von Verfolgungen betroffen. Und ihre Situation hat sich erst grundlegend 1848 mit der Revolution, mit dem Revolutionsjahr verbessert und konnten sich auch Jüdinnen und Juden rechtmäßig aus den Ländern der Donaumonarchie, aus Böhmen, Mähren und Ungarn in St. Pölten ansiedeln. Das Israelitengesetz von 1890 hat das religiöse und kulturelle jüdische Leben auf einen rechtlichen Boden gestellt.
Paragraph 1. Der Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft hat die Kultusgemeinde zur Grundlage zu dienen. Aufgabe der Kultusgemeinde ist, innerhalb der durch die Staatsgesetze gezogenen Grenzen für die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu sorgen und die durch diesen Zweck gebotenen Anstalten zu erhalten und zu fördern. Paragraph 25. Die freie Betätigung der religiösen Überzeugung, insbesondere auch in ritueller Beziehung, darf nicht behindert werden. Jede Gemeinde ist im Sinne des Paragraphen 1 verpflichtet, ein Bethaus oder je nach der Größe der Gemeinde, deren mehrere zu erhalten.
Und während sich am Ende des 19. Jahrhunderts auch in Niederösterreich der Antisemitismus verstärkt, und hier ist es vor Ort der Prälat Josef Scheicher, während in Wien Georg Ritter von Schönerer diese antisemitische Stimmung befördert, ja, beginnt auch zugleich Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen die Blütezeit des Judentums in Niederösterreich und in St. Pölten. An der baugleichen Stelle der Synagoge befand sich ein Haus, das als jüdisches Gotteshaus genützt wurde, aber das natürlich nicht über diese ganzen Möglichkeiten und über die Schönheit und über die Repräsentationskraft dieser Synagoge verfügt hat. Und 1907 hat sich ein Tempelbauverein formiert, um eben diese Synagoge errichten zu lassen. Es wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den Theodor Schreier für sich entschieden hat. Er war ein Architekt, der im Synagogenbau schon Erfahrung hatte. Er hatte in Schlesien bereits Synagogen realisiert und zeitgleich einen Wettbewerb zur Errichtung einer Synagoge in Triest gewonnen. Er hat gemeinsam mit dem Architekten Theodor Schreyer diese unglaublich schöne, besondere Synagoge errichtet. Sie gilt als Jugendstil-Juwel mit einer neoklassizistischen Fassadengestaltung und einer neobarocken Zentralkuppel. Und ganz besonders schön, das kann man sich entweder anschauen, ist die Innenraumgestaltung mit einer schablonenbasierten Wandmalerei.
Frau Kerl, Sie haben noch einen Text für uns?
Ich war bei der Einweihung des Tempels dabei und sah den Kaiser. Mein seliger Vater, der unglaublich die Zukunft voraussah, sagte damals zu mir: Sieh dir die zwei Fenster an, gespendet vom Vater und vom Großvater. Wir werden alle nicht mehr da sein, aber unser Name und die gespendeten Fenster werden ein Stolz für unsere Nachkommen sein. Rosa Kubin.
Frau Engelmeier.
Die Eröffnung der Synagoge fand am 17. August 1913 statt und das war der Vorabend des Kaisergeburtstags, der letzte Kaisergeburtstag zu Friedenszeiten.
Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein, wenn ich sage, es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet. Jeder wusste, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Alles stand in diesem weiten Reiche fest und unverrückbar an seiner Stelle und an der höchsten, der greise Kaiser.
Frau Gerl, das war ein Text von Stefan Zweig.
Genau, aus der Welt von gestern. Einfach, weil wir wollten, dass das ein bisschen plastisch ist, wie diese Zeit zu Kaiserszeiten, die auch für die Juden eine gute Zeit war, wie sich das hier gestaltet hat.
Und Sie haben auch eine Mappe, wo diese Texte drinnen sind, auch mit Abbildungen, jeweils wie es denn hier auch ausgesehen hat. Jetzt kann man sagen, die ehemalige Synagoge vor der Renovierung.
Genau, also jetzt, wo wir hier stehen, haben wir Bilder eben aus der Bauzeit und auch ein Bild, tatsächlich ein gemaltes Bild des Kaisers, das auch in der Synagoge hing früher. Bilder, wie das gebaut wurde und wie das gefeiert wurde. Die vollendete Synagoge 1913 und dann aber auch die zerstörte Synagoge nach den Pogromen, dem Novemberpogrom.
Frau Engelmeier, die Zerstörung ist natürlich infolge der Novemberpogrome passiert und da muss man dann auch sagen, das ist sozusagen auch der Anfang vom Ende der jüdischen Gemeinde, die ja in St. Pölten auch nie recht groß war.
Die Gemeinde war, ich würde sagen, eine mittelgroße Gemeinde. Es gab 1000 Mitglieder in St. Pölten und im Umland. Rein in St. Pölten haben 400 Jüdinnen und Juden gelebt. Und sie hatten aber eine gute Sichtbarkeit in der Stadt, denn es waren viele Kaufleute, kleine und mittlere und ein paar Fabrikanten, es waren Anwälte und Ärzte dabei und dadurch war die jüdische Gemeinde sehr präsent in der Stadt. Die Synagoge hat nur ein Vierteljahrhundert in ihrer Funktion als jüdisches Gotteshaus gedient. In der Novemberpogromnacht vom 9. auf 10. November 1938 wurde die Synagoge zerstört und man kann sozusagen die zerstörerische Energie darin ermessen, dass sie in zwei Etappen zerstört wurde. Am Abend des 9. November drangen SS und SA-Leute ins Kantorhaus ein und haben Feuer gelegt und Fensterscheiben zerschlagen. Und das Feuer wurde dann gelöscht. Und einige Stunden später, am Vormittag, haben sich 300 bis 400 Personen, teils in Zivil und teils in Uniform, versammelt und dann das Innere der Synagoge vollständig demoliert. Und ja, das Gebäude hat dann noch einige Zeit in gewisser Weise überdauert und gegen Ende des Krieges wurde dann auch noch der Dachstuhl zerstört. Der Davidstern wurde von der Kuppel gerissen in dieser Novemberpogromnacht und nie wieder aufgefunden. Und nach dem Krieg im Jahr 1952 gab es eine juristische Aufarbeitung der Pogromnacht, aber es wurde nur eine Person angeklagt, Eugen Brandstätter, und er wurde nach dem Prozess freigesprochen.
Da folgt wieder ein Text von Frau Kerl.
Genau, von Hans Morgenstern. Der beschreibt die Rückkehr. Wir sind 1947 zurückgekommen. Da war ich 10 Jahre alt. Da habe ich noch nicht viel gewusst. Dann habe ich die zerstörte Synagoge gesehen und meine Eltern haben mir von der Kristallnacht erzählt. Und dadurch habe ich mit der Zeit alles erfahren. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal die Synagoge gesehen habe und die Tauben aus- und eingeflogen sind. Die Fenster waren ja zerstört und da sind die Tauben aus- und eingeflogen.
Frau Engelmeier, auch wenn wir jetzt kurz vor der Fertigstellung der Sanierung der ehemaligen Synagoge St. Pölten sind, ist es nicht selbstverständlich, dass diese Synagoge vom Bau her die Jahrzehnte überstanden hat?
In den Jahren der 1950er bis 1980er Jahre gab es wenig Bewusstsein für den kulturellen Wert der jüdischen Gotteshäuser. Es wurden einige Synagogen in Niederösterreich abgerissen. Also 1979 war das die Kremser Synagoge, 1992 noch die Jugendstil-Synagoge in Klosterneuburg. Und 1979 gab es einen Antrag der israelitischen Kultusgemeinde Wien, die in der Zwischenzeit die Geschäfte der Synagoge St. Pölten übrig hatte, diese abreißen zu lassen. Dem wurde aber sich widersetzt und es hatte zur Folge, dass die Instandsetzung organisiert wurde, ein Kuratorium wurde beschlossen und die Umwandlung der Synagoge in ein Kulturzentrum und auch in das Zentrum, in dem sich das Institut für jüdische Geschichte Österreichs befindet, jetzt organisiert.